SR Info. Bilanz am Mittag.
Gaza-Konflikt. Israel ist immer mehr unter Druck aus den USA und sagt mehr humanitäre Hilfe zu. Jahrzehnte nach dem Völkermord. Wir blicken auf Ruanda, ein Land, auf das die Welt vor 30 Jahren mehr hätte blicken müssen. Und Sicherheit im Radsport. Die Debatte nimmt knapp 3 Monate vor Beginn der Tour de France wieder Fahrt auf. 3 unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Schön, dass Sie dabei sind. Am Sonntag ist es genau ein halbes Jahr her, dass die Terrorgruppe Hamas israelische Zivilisten angegriffen hat. In einem Umfang und in einer Brutalität, die es vorher so nicht gegeben hat. Rund 1200 Menschen wurden getötet, tausende weitere verletzt. Es folgte eine Offensive Israels im Gazastreifen, zunächst begleitet von verbaler Unterstützung aus dem Westen, der immer wieder das Selbstverteidigungsrecht Israels betonte, der das auch weiterhin tut. Spätestens nachdem das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium rund 30.000 Todesopfer im Gazastreifen gemeldet hat und die Lage für die Bevölkerung dort immer katastrophaler wurde, wurde jedoch auch die Kritik am Vorgehen Israels immer lauter, auch vom wichtigsten Verbündeten, den USA. Und die haben jetzt in ihrer Kritik noch einen Zahn zugelegt, berichtet Ralf Borchert.
US-Präsident Biden hat seine Kritik an Israels Kriegsführung deutlich verschärft und erstmals mit Konsequenzen gedroht. Israel müsse unverzüglich konkrete Schritte zum besseren Schutz von Hilfsorganisationen und Zivilisten einleiten, betonte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Kirby. Zuvor hatte Präsident Biden rund eine halbe Stunde mit Israels Premier Netanyahu telefoniert. Kirby sagte wörtlich: Wir wollen wirkliche Veränderungen auf israelischer Seite sehen. Wenn wir keine Veränderungen auf ihrer Seite sehen, wird es Veränderungen auf unserer Seite geben müssen.
What we want to see are some real changes on the Israeli side. And you know, if we don't see changes from their side, there'll have to be changes from our side.
Welche Konsequenzen damit gemeint sind, ob die USA etwa einen Teil ihrer Militärhilfe an Israel einstellen würden, wollte Kirby nicht sagen. Bisher schreckt Präsident Biden vor einem solchen Schritt zurück. Nach dem tödlichen Angriff auf die Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen ist die Empörung in den USA über Israels Vorgehen aber deutlich gewachsen. Biden steht deshalb auch im Präsidentschaftswahlkampf unter Druck. Vor allem jüngere und insbesondere muslimische Amerikanerinnen und Amerikaner äußern immer lauter ihren Unmut über Bidens Israel-Politik.
Auch wenn Israels Ministerpräsident Netanyahu immer versucht hat, gerade den USA gegenüber hart zu bleiben und zu betonen, wir können selbst entscheiden, wir sind ein eigenständiger Staat, komplett ignorieren konnte man den internationalen Druck dann doch nicht. Und jetzt versucht Israel offenbar, den Forderungen der internationalen Gemeinschaft etwas entgegenzukommen, berichtet Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Israel will mehr Hilfen in den Gazastreifen lassen. In der Nacht kündigte das israelische Kriegskabinett Sofortmaßnahmen an. So will die Armee erstmals seit dem 7. Oktober den Grenzübergang Erez, der ins nördliche Gaza führt und stets Fußgängern vorbehalten war, öffnen. Dort sollen nun auch Lkw mit Essen und medizinischen Gütern hineinfahren dürfen, um die Menschen im Norden zu versorgen. Auch über den Hafen in Ashdod nördlich von Gaza sollen nun mehr Hilfsgüter gelangen, um sie dann weiter zu transportieren. Des Weiteren ist geplant, dass auch über den bereits geöffneten Grenzübergang Kerem Shalom noch einmal mehr Hilfsgüter kommen sollen. Zuvor hatte US-Präsident Biden mit Premier Netanyahu telefoniert. Das Kriegskabinett billigte anschließend die neuen Maßnahmen und schrieb in einer Stellungnahme, die weiteren Hilfen werden eine humanitäre Krise verhindern und sicherstellen, dass weitergekämpft werden kann, um die Kriegsziele zu erreichen. Hilfsorganisationen werfen Israel vor, gegen internationales Recht zu verstoßen, eine bereits existierende Hungersnot verursacht zu haben, und sie fordern eine zügige Aufklärung des Luftangriffs auf Entwicklungshelfer von World Central Kitchen. Am Abend teilte die israelische Armee mit, erste Untersuchungsergebnisse seien Premier Netanyahu vorgelegt worden. Man werde dann zunächst ausländische Diplomaten informieren, bevor man die Ergebnisse veröffentlicht.
Themen und Ortswechsel. Vom Nahen Osten geht es nach Brüssel oder besser gesagt in die ganze EU. Überall dorthin, wo das Europäische Polizeiamt seine Arbeit tut, besser bekannt unter dem zugegebenermaßen deutlich schnittigeren Namen Europol. Eine Behörde, von der man meistens gar nicht so viel mitbekommt, heißt aber nicht, dass sie nichts tut. Das hat Europol heute unter Beweis gestellt, als sie ihren Bericht zum organisierten Verbrechen in der EU vorgelegt hat. Ergebnis: 821 schwerkriminelle Banden mit mehr als 25.000 Mitgliedern bedrohen die EU. Paul Vorreiter mit den Details.
Der Europol-Bericht soll ein besseres Verständnis darüber ermöglichen, wie die Arbeitsweise der kriminellen Netzwerke in der EU ist. Noch nie habe man eine so tiefgehende Analyse der bedrohlichsten Banden erstellt, schilderte Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden. Dem Bericht zufolge bestehen die 821 Netzwerke aus rund 25.000 Mitgliedern. Rund die Hälfte von ihnen ist in den Drogenhandel verwickelt, zumeist mit Kokain, synthetischen Drogen und Cannabis. Rund zwei Drittel der Banden wenden Gewalt an. Die allermeisten dieser Netzwerke konzentrieren sich auf eine kriminelle Aktivität, nur 18% sind auf verschiedenen Feldern unterwegs. Neben dem Drogenhandel begehen die Netzwerke meist Betrugsdelikte. Weitere Verbrechen sind Einbrüche, Diebstähle und Menschenhandel. Ein Drittel der Netzwerke operiert dabei auch langfristig, ist schon mehr als 10 Jahre aktiv.
The most threatening criminal networks are borderless.
Die bedrohlichsten kriminellen Netze sind alle grenzenlos. Alle 821 kriminellen Netze sind grenzüberschreitend tätig. Kein Mitgliedstaat ist dagegen immun. Unter den 25.000 Verdächtigen finden sich 112 Nationalitäten. Die meisten Gruppen setzen sich aus mehreren Nationalitäten zusammen und nur ein Drittel hat Mitglieder einer einzigen Nationalität.
Sagt Europol-Geschäftsführerin Katrin de Bolle. Multinational strukturiert ist demnach auch die sogenannte Mokro-Mafia, die vor allem in den Niederlanden und Belgien aktiv ist. Anders als der Name suggeriert, besteht das Netzwerk den Daten zufolge eben nicht ausschließlich aus Mitgliedern mit marokkanischen Wurzeln. Vielmehr handelt es sich um multinationale Banden, die etwa Kontakt zu spanischen Kriminellen halten und vor allem in den Verkauf von Kokain und Cannabis verwickelt sind. In Deutschland werden hunderte Sprengungen von Geldautomaten der Mokro-Mafia zugerechnet. Der Europol-Bericht schlüsselt auch auf, in welchen Ländern bestimmte Netzwerke aktiv sind. Deutschland findet sich unter den Staaten, in denen Banden vor allem im Drogenhandel, Menschenhandel oder im Online-Betrug tätig sind.
Most groups have connections that extend beyond the borders of the EU.
Die meisten Gruppen haben Verbindungen, die über die Grenzen der EU hinausgehen, vor allem in Nachbarländer der EU. Eine große Mehrheit, 76% der kriminellen Netzwerke, haben einen starken geografischen Fokus. Sie weiten ihre Haupttätigkeitsfelder nicht zu weit aus. Wir bezeichnen sie als lokale kriminelle Netzwerke.
We call them global criminal networks.
So Europol-Geschäftsführerin Katrin de Bolle. Aus Sicht der Ermittler sind die kriminellen Netzwerke auch deswegen so gefährlich, weil sie mit legalen Wirtschaftsbereichen verwoben sind, um die kriminellen Handlungen zu verschleiern oder ihre Gewinne zu waschen. Aus Sicht der Ermittler macht das die Netzwerke beweglich. In einem Beispiel wird der Anführer eines kriminellen Netzwerks aus dem spanischen Marbella genannt. Er nutzte mehrere Unternehmen, darunter eine Firma, die Bananen aus Ecuador einführt, außerdem Sport-, Einkaufszentren und Restaurants, um Geldwäsche zu verschleiern. 86% der Netzwerke nutzten demnach legale Geschäftsstrukturen. Ziel der Analyse von Europol soll es sein, das organisierte Verbrechen in der Europäischen Union mit Hilfe dieser Daten gezielter zu bekämpfen.
Wie aufmerksam und wie schockiert war die Weltöffentlichkeit vor ziemlich genau 30 Jahren? Bei weitem nicht so sehr, wie die Opfer es verdient hätten, um die es jetzt geht. Am 7. April 1994 ging in Ruanda in Zentralafrika ein Völkermord los, bei dem Angehörige der Hutu-Miliz innerhalb von 100 Tagen rund 800.000 Menschen grausam töteten. Nicht etwa wahllos, sondern mit System. Angehörige der Tutsi-Minderheit, aber auch gemäßigte Hutu waren die Opfer. Ein Völkermord mit Ansage, der von den Hutu-Milizen mit Propaganda vorbereitet worden war und die Weltöffentlichkeit schaute weg. Antje Diekans blickt 30 Jahre zurück.
April 1994 in Ruanda. Der Völkermord hat gerade begonnen. Das ist ein Massaker, sagt ein Mann. Sie schießen auf uns schon seit 3 Tagen. Hier im Krankenhaus liegen viele Tote und Verletzte. Panische Menschen drängen sich auf einer Straße nahe der ruandischen Hauptstadt Kigali um eine Gruppe Journalisten und flehen um Hilfe. Es gibt tatsächlich Tote hier, fragt ein Reporter. Ja, ja, viele Tote. Wenige Tage zuvor war ein Flugzeug mit dem Präsidenten Ruandas an Bord im Landeanflug auf Kigali abgeschossen worden. Für den Anschlag wurden Tutsi-Rebellen verantwortlich gemacht. Der Auslöser für einen Völkermord, der von langer Hand vorbereitet worden war. Innerhalb von 100 Tagen wurden etwa 800.000 Menschen grausam niedergemetzelt. Von Anfang an arbeiteten Hutu-Milizen ihre Listen mit Namen der Opfer ab. Die Weltöffentlichkeit steckte den Kopf in den Sand. Die Zahl der im Land stationierten Blauhelmsoldaten der Vereinten Nationen wurde reduziert statt aufgestockt. Der damalige Kommandeur der Truppe, Romeo Dallaire, erinnert sich, wie er vergebens um zusätzliche Kräfte bat. Die internationale Gemeinschaft hat ihr Möglichstes getan, Ruanda zu ignorieren. Das Land war nicht von strategischem Interesse. Ich habe Fehler gemacht. Und die Entscheider bei den Vereinten Nationen haben Fehler gemacht. Aber letztendlich muss sich jeder Staat fragen, warum er mit dem Völkermord nichts zu tun haben wollte. Der zuständige Unterstaatssekretär bei den Vereinten Nationen war Kofi Annan. 4 Jahre später, inzwischen Generalsekretär, sagte er bei einer Rede vor dem Parlament in Kigali, dass die Welt Ruanda im Stich gelassen habe. Der Völkermord endete am 18. Juli 1994. Die Tutsi-Befreiungsarmee unter dem heutigen Präsidenten Paul Kagame erklärte ihren Sieg. Doch der Genozid wirkt bis heute nach, auch beim früheren Kommandeur der Blauhelme. Romeo Dallaire unternahm mehrere Selbstmordversuche. Später sagte er, dass er es als seine Lebensaufgabe ansieht, an das Morden zu erinnern. Es kann eine Katastrophe auslösen, wenn die Welt einfach wegschaut. Es darf keine Hackordnung geben, wonach einige Menschen mehr wert sind als andere.
Antje Diekans über den Völkermord in Ruanda, der in diesen Tagen vor 30 Jahren seinen Anfang nahm. Ausführlich behandeln wir das Thema im ARD-Radio-Feature mit dem Titel Tödliches Schweigen über deutsches und französisches Versagen beim Völkermord in Ruanda. Das finden Sie jetzt schon in der ARD-Audiothek. Sie hören es aber auch hier bei SR2 Kulturradio morgen um 9.05 Uhr. Und außerdem ist heute die Autorin des Features, Sabine Wachs, auch in unserer Sendung Diskurs zu Gast, heute ab 19.15 Uhr. Jetzt erstmal weitere Meldungen des Tages im Überblick mit Peter Weizmann.
Die Ukraine hat bei einem Angriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt offenbar mindestens 6 Militärflugzeuge zerstört. Aus Verteidigungskreisen hieß es, 8 weitere Militärmaschinen seien schwer beschädigt worden. Der Vorfall soll sich auf dem Stützpunkt Morozowsk in der Region Rostow am Don ereignet haben. Es habe sich bei der Attacke um einen gemeinsamen Einsatz des ukrainischen Geheimdienstes mit der Armee gehandelt. Bei der Homburger Carlsberg-Brauerei läuft zur Stunde ein Warnstreik. Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft NGG. Wie es heißt, wollen die Beschäftigten von der Carlsberg-Brauerei zum Christian-Weber-Platz ziehen. Die Gewerkschaft rechnet mit etwa 100 bis 200 Teilnehmern. Die NGG fordert unter anderem Lohnerhöhungen von 15%, mindestens jedoch 500 Euro mehr. Zudem sollen wieder volle Urlaubs- und Weihnachtsgelder gezahlt werden. Die nächste Verhandlungsrunde steht am Mittwoch an. Die mutmaßliche Korruptionsaffäre im Namborner Rathaus könnte zu personellen Konsequenzen führen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die nächste Sitzung des zuständigen Gemeinderatsausschusses hervor, die dem SR vorliegt. Darin schlägt die Namborner Gemeindeverwaltung vor, die Stelle des beschuldigten leitenden Mitarbeiters des Bauamtes neu auszuschreiben. Gesucht wird ein Ingenieur. Der beschuldigte Mitarbeiter hat die von der Verwaltung geforderte Stellungnahme noch nicht abgegeben. Er soll seiner privaten Tiefbaufirma Aufträge beim Glasfaserausbau verschafft und sie an andere Firmen weitergegeben haben.
Vor fast genau einem Jahr waren wir auf einmal alle wieder frei. Erinnern Sie sich noch? Nein, ich auch nicht. Während der Corona-Pandemie haben wir uns vielleicht noch Szenarien ausgemalt, wie ein mögliches Ende der Pandemie aussehen könnte. Triumph, feiernde Menschen auf den Straßen. Nein, letzten Endes war es ein stiller, fließender Übergang. Und am Sonntag vor einem Jahr schließlich fielen die letzten bis dahin noch geltenden Schutzmaßnahmen, nämlich die Verpflichtung, in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine FFP2-Maske zu tragen. Noch so ein Wort, das wir schon lange nicht mehr gehört haben. Und was bleibt ein Jahr später? Unter anderem die Meinung von Nina Amin aus dem ARD Hauptstadtstudio, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen sollte. Hier ihr Kommentar.
Wie sagte es Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister der CDU während der Corona-Jahre und einer der Maßnahmenentscheider? Wir werden uns viel verzeihen müssen. Ich finde, besonders bei Kindern und Jugendlichen muss die Politik um Verzeihung bitten. Sie durften nicht zum Sportverein. Spielplätze waren verboten, Schule fiel aus oder fand notdürftig digital statt. Vorausgesetzt, es gab ein Smartphone oder Computer zu Hause. Aufgrund der Ausgangssperren gab es kein Entrinnen vom Elternhaus. Ein Albtraum für jeden Teenager. Für diejenigen, die in beengten Wohnverhältnissen lebten, kaum ertragbar. Jugendliche, die sich heimlich in Parks trafen, wurden öffentlich an den Pranger gestellt. Übergewicht, Depressionen, riesige Bildungslücken. Verschiedene Studien belegen die Traumata der Generation Corona. Manche Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sprechen sogar von einer verlorenen Generation. Rückblickend gelten monatelange Schulschließungen als Fehler und unnötig. Politisch Verantwortliche verweisen auf damalige Empfehlungen der Virologen, des RKI. Die wiederum kontern, die Entscheidung habe immer bei der Politik gelegen. Dieses Hin- und Hergeschiebe der Verantwortung muss aufhören. Die damaligen falschen Entscheidungen müssen klar benannt und aufgearbeitet werden. Mehr noch, sie müssen wieder gut gemacht werden. Das Leben von Millionen Kindern und Jugendlichen wurde während der Corona-Jahre durch politisches Handeln auf Pause gestellt, um sie danach genau an derselben Stelle wieder weiterlaufen zu lassen. Aufarbeitung von Lernlücken, Fehlanzeige. An vielen Schulen finden die Abschlussprüfungen dieses Jahr wieder ohne Rücksicht auf die verlorene Schulzeit statt. Ausreichend Psychotherapieplätze für Kinder und Jugendliche gibt es nach wie vor nicht. Dabei ist der Bedarf so hoch wie nie. Nachholen von Schulfahrten oder mehr Dingen, die einfach nur Spaß machen? Keine Zeit, denn sie haben ja schon so viel Lernstoff verpasst. Die paar Milliarden Euro, die das Bundesfamilienministerium den Ländern zum Aufholen von Lernrückständen oder Freizeitaktivitäten nach der Corona-Zeit zur Verfügung gestellt hat, sind nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Es braucht langfristige, finanziell gut ausgestattete Konzepte für Schulen, Kitas und alle Bereiche, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Deren Vertreter müssen mit am Tisch sitzen, wenn die Corona-Zeit jetzt aufgearbeitet wird, genauso wie die Jugendlichen selbst. Damit etwas heilen kann und damit bei der nächsten Krise nicht kopflos über die prägenden Jahre einer ganzen Generation entschieden wird.
Die Meinung von Nina Amin. Kommen wir zum Thema innere Höhenflüge. Seit Anfang der Woche ist Kiffen in Deutschland legal. Aber wir wären ja nicht Deutschland, wenn wir mit diesem Satz schon alles gesagt hätten. Es gibt eine ganze Reihe von Ausnahmen, wie zum Beispiel in Fußgängerzonen ja, erlaubt, aber nicht tagsüber und nicht, wenn Kinder und Jugendliche in der Nähe sind. Auf der Straße ja, aber nicht in 100 Metern Umkreis um Schulen oder Kitas, hört sich ja auch alles ganz plausibel an. Was bisher etwas zu kurz gekommen ist, ist die Frage, wie sieht es denn in der Gastronomie aus? Simin Sadeghi hat nachgeforscht.
Saloui, großer Markt. Wie kleinteilig das neue Cannabis-Gesetz ist, zeigt sich hier. Auf der einen Hälfte des Marktes ist Kiffen jetzt erlaubt, auf der anderen Seite nicht. Unter anderem, weil dort ein großer Spielplatz ist. Das Kreuz- und Eiscafé von Niklas Kreuz liegt nicht in dieser Zone. Er steht an der Kaffeemaschine, macht einen Espresso und überlegt, wie er mit dem Kiffen auf seiner Terrasse umgehen soll. Niklas will es am liebsten all seinen Gästen recht machen.
Es ist komplett gemischt eigentlich. Unsere Gäste sind ältere Herrschaften und dann gleichzeitig auch wirklich junges Publikum. Und das macht das Ganze für mich auch schwieriger, um wirklich an die Sache ranzugehen.
Gastronomen im Saarland steht es nach dem neuen Gesetz frei, sofern ihre Läden nicht in Verbotszonen sind, selbst zu entscheiden, ob sie Kiffen auf ihren Terrassen oder in ihren Biergärten erlauben wollen.
So ein bisschen Fingerspitzengefühl werde ich die Sache wohl angehen. Es ist mit Sicherheit viel Kommunikation, aber wenn sich jemand belästigt fühlt, meist merkt man als Gastronom einfach schon, okay, die Personen sind ein bisschen locker, die sind ein bisschen anstrengender und dann versucht man einfach schon so ein bisschen vorbeugend zu agieren.
Ob das alles mit Kommunikation zu lösen ist, bezweifelt der Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Saar, Frank Horath. Denn das Gesetz selbst sei viel zu schwammig, sagt er.
Laut dem Gesetz ist das Kiffen in unmittelbarer Nähe von Kindern nicht gestattet, sofern sich daraus eine Gefährdung ergibt. Das sind jede Menge unbestimmte Rechtsbegriffe. Was ist genau unmittelbare Nähe? Wann besteht eine Gefährdung? Das kann man im Extremfall so sehen. Je nachdem, wo der Wind herweht, ist eine Gefährdung vorhanden oder auch nicht. Also das Ganze zeigt schon, dass das Gesetz völlig unausgegoren ist.
Komplizierter als im Kreuz- und Eiscafé in Saarlouis wird es am Saarbrücker Staden. Der Ulanen-Pavillon erstreckt sich von einem großen Spielplatz entlang der Saar. Für Gastronom David Sappong heißt das, Teile seines Biergartens liegen in einer Verbotszone, andere Teile nicht. Das wird nicht einfach, sagt er.
Da, wo Jugendliche unmittelbar betroffen sind, dass man es da nicht darf, und das habe ich auch an meine Mitarbeiter so kommuniziert, dass man darauf achtet, in meinem gepachteten Raum habe ich natürlich das Hausrecht, aber dann gehen die 2 Meter weiter und sitzen auf der Wiese, dann ist es schon wieder anders. Also das weiß ich nicht, wie ich das selber in den Griff kriegen könnte hier.
Ob das Ordnungsamt ihn dafür in die Pflicht nehmen kann, das weiß Sappong nicht.
Ich hatte jetzt auch während der Corona-Zeit ja schon ein bisschen Probleme mit dem Ordnungsamt hier, und wenn es jetzt dann so wäre, dass die mir im Grunde genommen sagen müssen, ich muss das selber kontrollieren, das ist für mich nicht darstellbar. Dann müsste ich extra Leute anstellen, die das machen. Also sehe ich nicht ein. Ich kann überall Schilder meinetwegen anbringen, aber das ist das Höchste der Gefühle. Würde ich behaupten.
Ob und wie kontrolliert werden kann, daran macht selbst die Polizei ein Fragezeichen. Und genau das bemängelt auch der Hotel- und Gaststättenverband Saar. Hauptgeschäftsführer Horath hätte sich für die Gastronomen mehr Rechtssicherheit gewünscht.
Es werden Probleme letztendlich, die sich zwischen Gästen, die sich das Kiffen verbieten, und solchen, die dort gerne kiffen möchten, werden auf dem Rücken des Wirts ausgetragen. Und wir hätten uns hier mehr Ruhe bei der Gesetzgebung gefunden, entsprechende Probleme diskutiert werden und nicht die Problematik sozusagen in die Gastronomie abgewälzt wird.
Die erste Bewährungsprobe für die saarländischen Gastronomen steht schon bevor. Fürs Wochenende sind mehr als 25 Grad und Sonne gemeldet. Perfektes Wetter für den Besuch im Biergarten.
Selbst wer ab und zu mal aufs Rad steigt und dem Strampeln jetzt nicht komplett abgeneigt ist, der wird wahrscheinlich jeden Sommer bei der Tour de France aufs Neue denken, um Gottes Willen sind die alle wahnsinnig. Dieses Tempo, diese engen Kurven, gerade wenn es durch die Berge geht. Und jedes Jahr aufs Neue kommt auch die Debatte um die Sicherheit der Fahrer auf. Dieses Jahr ausgelöst durch einen Massensturz gestern bei der Baskenlandrundfahrt. Mehrere Fahrer hat es da teils übel erwischt. Der bekannteste von ihnen, Tour de France-Sieger Jonas Vingegaard. Diagnose: gebrochenes Schlüsselbein, mehrere gebrochene Rippen. Sein Team sagt, er ist bei Bewusstsein und stabil, bleibt aber zur Sicherheit erstmal im Krankenhaus. Und ich habe kurz vor der Sendung mit Uli Fritz darüber gesprochen. Er ist SR-Sportchef und Radsportexperte. Uli, wie stark kann man so einen Sport überhaupt absichern?
Ja, das ist ja in der Tat eine große Frage. Dem sind Grenzen gesetzt. Ja, man hat es erlebt, im letzten Jahr ist ja ein Schweizer Fahrer tödlich verunglückt bei der Tour de Suisse. Da gab es die Diskussion, kann man Abfahrten in den Bergen komplett von oben bis unten so absichern mit Netzen, wie beispielsweise bei Ski Alpin. Das ist nicht realistisch. Das ist eine irrsinnige Arbeit, kostet wahnsinnig viel Geld. Also es wird immer dieses Restrisiko irgendwo bleiben. Die Frage ist dann immer, welche Streckenführung nehme ich wirklich? Muss man, wie in der vergangenen Woche ist ja ein anderer prominenter Radprofi, Wout van Aert, schwer gestürzt in Belgien, da ist man auch kurz vorm Ziel in der Abfahrt nochmal rein, muss das alles sein. An der Stelle kann man in der Tat überlegen, dass man die Strecken versucht so zu konzipieren, dass man nicht von vornherein sozusagen schon das mitprogrammiert.
Und diese Diskussionen passieren dann ja wahrscheinlich auch zusammen mit dem Fahrerlager und den Teams. Wie ist da so die Stimmung und die Diskussion unter den Fahrern? Gibt es da auch kritische Töne?
Es gibt immer wieder kritische Töne, speziell eben was Streckenführungen anbelangt. Bei der Polen-Rundfahrt gab es vor 2 Jahren einen ganz furchtbaren Sturz im Ziel, weil das auch eine abschüssige Gerade war. Da sagen Fahrer zu Recht, sowas muss nicht sein. Auch die Anfahrt am Sonntag steht da jetzt bevor, das berüchtigte Rennen Paris-Roubaix über die Pflasterstraßen in Nordfrankreich, der Wald von Ahrenberg, da schießen sie mit 60 Kilometern auf eine 2 Meter breite Einfahrt zu. Das ist alles ja im Prinzip schon klar, was das passiert. Das entschärft man ein wenig. Da sind die Fahrer in der Tat auch kritisch, aber sie wissen auch, das Material wird jedes Jahr besser, das heißt, sie werden schneller. Dünne Trikots, aerodynamische Helme, superleichte Fahrräder, all das sind Risikofaktoren, die die Fahrer mit eingehen, weil es um Sekunden geht. Es gibt in der Tat aber auch Stimmen, Nils Politz sei vorne weggenannt, der Deutsche, der am Sonntag auch eine gute Chance hat bei Paris-Roubaix, ein erfahrener Mann, der gesagt hat, es kommen immer jüngere Fahrer schon ins Peloton, ähnlich wie auch beim Fußball man das erlebt, immer mehr junge Fahrer, unerfahren sind, die alle um Verträge kämpfen. Also das ist auch insgesamt in diesem Fahrerfeld der Umgang miteinander rauer geworden. Und das alles läuft möglicherweise auch auf mehr Stürze hinaus.
Du hast die Technik gerade selber angesprochen. Es wird immer schnittiger, die Räder werden immer leichter, Gangschaltung, sage ich jetzt mal, immer besser. Hat da der Hightech den Anspruch an die Sicherheit überholt?
Ja, das kann man in gewisser Weise so sagen. Es gibt auch Stimmen, vielleicht nicht unbedingt bei den Topfahrern, die sagen, die Räder dürften gar nicht so leicht sein. Das wäre zum Beispiel auch mal ein Argument in der Technikkommission des Weltradsportverbandes, ist darüber geredet worden. Da stehen sich halt immer Traditionalisten gegenüber und solche, die immer das immer mehr, also das heißt hier immer schneller, fordern. Aber in der Tat muss man jetzt mal gucken, ob man nicht dort irgendwo auch mal einen Riegel vorschiebt.
Jetzt ist das Ganze natürlich ein Event, auch fürs Publikum, für die Massen. Spielt da auch so eine gewisse Erwartungshaltung eine Rolle, dass man dem Publikum einfach was Spektakuläres bieten will und eben nicht etwas, was quasi von vorne bis hinten durchgesichert und auch runtergebremst wird?
Ja, das Argument kommt noch dazu, dass der moderne Radsport ja auch unglaublich wissenschaftlich geworden ist. Alles wird berechnet, Wattzahlen. Die Fahrer fahren einen Berg hoch, wissen genau, welche Wattzahlen sie fahren müssen. Dem stellen die Veranstalter eben Strecken gegenüber, wo das alles keine Rolle mehr spielt. Wo nochmal die alte Macht des Schicksals waltet. Und das ist auch ein Grund, warum Rennen natürlich zum Teil spektakulär sind. Es ist ganz nah beieinander. Es sollte aber nicht so kommen wie eins in der Formel 1, wo man jedes Jahr einen Toten gezählt hat. Lange her, Gott sei Dank. Und hier muss der Radsport schon gucken, ob man den Mittelweg geht, ohne die Lust am Spektakel zu verlieren.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf den eingangs angesprochenen Jonas Vingegaard. Was ist deine Einschätzung, wie realistisch es ist, dass der bei der Tour de France dabei sein kann mit seinen Verletzungen jetzt?
Ja, Schlüsselbeinbruch hat ja auch sein Rivale Remco Evenepoel erlitten, der Belgier, auf den viele setzen. Das ist sicherlich machbar. Rippenbrüche auch, das ist sehr schmerzhaft. Die Frage ist halt Regeneration, wie schnell komme ich wieder ins Training? Sie verlieren natürlich wochenlang Training. Reicht das dann noch aus, um für die Tour de France in Form zu kommen? Ich glaube, sie werden alles versuchen, aber man wird von vornherein auf Seiten eben von Vingegaard auch die Ansprüche runterschrauben und sagen, es kann auch sein, dass er dieses Jahr eben nicht vorne ist nach der wochenlangen Zwangspause im April.
Einschätzungen von SR-Sportchef Uli Fritz. Und diese Info müssen wir noch nachliefern, weil die nach der Aufzeichnung dieses Gesprächs kam. Jonas Vingegaard hat sich bei seinem Sturz offenbar auch an der Lunge verletzt. Aus dem Krankenhaus ist von einer Lungenquetschung und einem Pneumothorax die Rede. Damit bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Ab und zu sind heute Wolken unterwegs, insgesamt freundlich, immer wieder Sonne und weitgehend trocken. Dazu maximal 17 Grad im Hochwald und bis zu 21 Grad an Saar und Blies. Und zum Abend hin werden die Wolken dichter, aber und es kann ab und zu regnen. Morgen viel Sonne, ab und zu Schleierwolken, dazu bis 27 Grad. Und am Sonntag bilden sich durch viel Sahara-Staub womöglich mehr Wolken. Es bleibt aber meistens trocken bei bis zu 24 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Stefan Eising. Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Hier folgt jetzt erst die internationale Presseschau und danach nimmt Roland Kunz Sie mit durch den Nachmittag.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Israel hat auf Druck seines Verbündeten USA Schritte zur Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen beschlossen. US-Präsident Biden hatte zuvor gewarnt, die künftige US-Politik in Bezug auf Gaza hänge davon ab. Dazu schreibt das Wall Street Journal: Es ist Opportunismus der beiden Regierungen, die Tragödie bei der Hilfsorganisation World Central Kitchen zu nutzen, um Israel zu einem Abbruch des Krieges zu drängen und die Hamas überleben zu lassen. Die Botschaft, die die Hamas daraus für sich entnehmen wird, ist klar: lehnt weiterhin Geiseldeals ab, tut alles, um die humanitäre Katastrophe zu verschärfen und seht zu, wie Biden Israel beschuldigt und unter Druck setzt. Nach dem 7. Oktober hatten die USA von den Hamas gefordert, die Geiseln bedingungslos freizulassen. Jetzt sind sie näher daran, von Israel zu fordern, die Kämpfe bedingungslos einzustellen. Doch nach diesem tragischen israelischen Fehler und während Israel sich mit Blick auf einen iranischen Angriff in höchster Alarmbereitschaft befindet, droht er damit, selbst diese Unterstützung zu entziehen. Wenn er dies tut, sendet er ein falsches Signal an unsere Freunde und vor allem an unsere Feinde im Nahen Osten. Der Londoner Independent kommentiert: Die entscheidende Frage ist nun, ob es dem Mann an der Spitze einer Supermacht gelingen wird, die israelische Regierung, die maßgeblich auf Amerika angewiesen ist, dazu zu bewegen, eine Waffenruhe anzuordnen und den Angriff auf Rafah abzusagen. Wenn die Invasion stattfindet, wird sie wahrscheinlich kurz nach dem Ende des Ramadan in der nächsten Woche beginnen. US-Präsident Biden muss verstehen, dass es unmöglich ist, die Zivilbevölkerung im Falle von Bodenoperationen zu schützen und dass dies zwangsläufig zu einer humanitären Katastrophe führen würde. Die Irish Times meint: Die internationale Meinung wendet sich gegen Israel, nachdem dieser Krieg seit fast 6 Monaten in so unverhältnismäßiger Weise gegen die Zivilbevölkerung des Gazastreifens geführt wird, wie die Zerstörung des Schifa-Krankenhauses, die drohende Hungersnot und nun der Angriff auf einen von den USA geführten humanitären Hilfskonvoi zeigen. Die Stimmung in Israel hat sich indessen verändert und richtet sich inzwischen stärker gegen Netanjahus rechtsextreme Regierung. Wähler sind unzufrieden mit der Kriegsführung, mit der Unfähigkeit, die Geiseln zurückzubringen, mit dem Vorgehen von Siedlern und mit dem religiösen Extremismus. Sie fürchten zunehmend die internationale Isolation durch Verbündete und Freunde. Es ist sicherlich an der Zeit für entschlossenere und koordiniertere internationale Maßnahmen, um einen sofortigen Waffenstillstand, die Freilassung der israelischen Geiseln und längerfristige Friedens- und Wiederaufbaumaßnahmen zu erreichen. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsapp.